Stegisch präsentieren. Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Episode 115. Ankick 2024.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber, wie immer, Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Es geht los.
2024, endlich ist es soweit. Vorbei die Völlerei der Weihnachtszeit. Stegisch und ich, wir sind bereit.
Ah, es geht los mit der Jänner-Völlerei
sozusagen. Ja, nein, tatsächlich ist es jetzt da ein bisschen ober vom Cholesteringas.
Ja, was heute oder was?
Was dem hat gewisse Erfahrungswerte aus den letzten Jahren. Mhm. Aber es war schon wieder mal eine sehr intensive Weihnachtszeit. Aber war gut. Zweites Weihnachten mit Kind, aber dieses Mal Kind schon ein bisschen größer und hat schon ein bisschen mehr mitgekriegt. Aber war cool. Bei dir und deine 16 Kindern, hast du allen was geschenkt?
17. Schon natürlich nicht, das sollen schön zusammenhalten.
Ja.
Zwei Spielsachen für alle. Das stärkt kein Kommentar.
Ah, das ist nett.
Ja.
Was hast du geschenkt für zwei Spielsachen?
Mensch, ärgere dich nicht.
Okay. Hast du auch was gekriegt zu Weihnachten?
Ich habe auch allerhand Sachen gekriegt zu Weihnachten.
Okay.
Immer wieder toll.
Hast du selbst was gekriegt hast? Oder?
Ich habe zum Beispiel Yogastunden gekriegt. Damit rühme ich mir immer, dass Yoga echt irgendwie einen guten Einfluss auf mich hat. Ja. Hat mir gedacht, vielleicht sollte ich mal ein Yoga-Podcast-Format machen.
Boah, hoffentlich bitte nicht.
Yoga-Format.
Boah, nein, wirklich. Finde ich nicht gut.
Ah, wahrscheinlich nicht.
Frag mich, was ich gekriegt habe.
Stefan, was hast du gekriegt?
Ich hab unter anderem so eine Massagepistolen gekriegt. Was ganz lustig ist fürs Knack und so weiter.
Sehr gut.
Und die schüchtert mich ein bisschen ein, weil das extrem intensiv ist.
Reißt
meinen ganzen Schädel mit.
Ich habe gleich mal eine wichtige Frage.
Wie
schießt du das? Okay. Was ist denn jetzt selber so?
Nein.
Okay. Ja, das heißt, das nächste, was man da schenken kann, sind dann diese aufblasbaren Fußdinger, oder?
Also, ich lebe den, wie heißt es? Shopping-Gentle-Dings da?
Ja. Traum. Dann wie heißt der Typ mit den Eisbädern? Weiß ich nicht.
Ich hätte gerne einen Nicer Dicer, wenn dann. Ja, hör auf jetzt reden wir über Fußball.
Okay,
ja. Kennst du einen Nicer Dicer?
Nein.
Das ist irgendein so ein Kochgerät. Das wäre mir lustig
gefallen. Okay. Ich habe auch ein Kochgerät. Ich habe einen Reiskocher gekriegt.
Einen Reiskocher hast du gekriegt?
Zu
Weihnachten. So wie die Profis, oder was?
Ja, so halt, nicht so einen riesigen, so einen Bottich. 1,5 Liter, sodass man halt so 8 Portionen Reis machen
kann. Wahnsinn, da ist echt der Reichtum ausgebrochen.
Reiskocher kostet fast gar nichts.
Ja, aber trotzdem
was? Ein Reiskocher kostet so viel und funktioniert gleich wie ein Wasserkocher im Grunde genommen. Du tust das eine, was du haben willst, entweder halt beim Wasserkocher Wasser und beim Reiskocher Reis, drückst du auf den Knopf und es ist fertig.
Du tust nur Reis rein, wo kommt dann?
Ja, und Wasser halt.
Ich wollte gerade sagen.
Okay, es ist eigentlich Kochen, weil es sind 3 Zutaten, ja, Reis, Wasser und Salz.
Okay,
ja.
Okay.
Aber es funktioniert voll gut. Reis ist der beste Reis, den ich jemals gemacht habe.
Okay.
Ja, zahlt aus. Und ich glaube, ein Reiskocher kostet 29 Euro. Also kann man, wenn man, ich glaube eher Küchenplatz ist das Entscheidende. Wo stellst du das drum hin? Weil es ist jetzt nicht so klein, es ist so groß wie Fußball.
Ja. Ja?
Apropos
Fußball, da war ja was.
Ich habe gesagt,
115. Episode spielfrei.
Ja.
Die erste 2024. Wir haben es uns durchgerechnet, wenn wir brav sind und fleißig sind, dann knacken wir zumindest die 135, werden wir schon voll machen, 135, 140, oder?
Bis Jahresmitte meinst du, oder?
Bis Jahresmitte.
Okay.
Nein, tatsächlich, ich freue mich sehr, dass wir da sind. Und heute, liebe Community, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir gesagt, wir widmen uns ganz einfach dem Jahresauftakt, weil es ist richtig viel am Programm in diesem Jahr, im Jahr 2024, was sich in der Fußballwelt tun wird. Und wir beide werden einfach eine kleine Reise antreten auf das, was auf uns zukommen wird und was wir davon halten.
Ich freue mich schon drauf.
Genau.
Ich glaube, als allererstes schauen wir mal, was so aktuell in der Welt passiert.
Ja.
Oder? Eins ist gleich mal vorweg zu erwähnen, du kennst sicher mittlerweile den Jim Ratcliffe, oder?
Ja, das ist dieser reiche Brite, gell?
Es ist einer dieser reichen Briten, der neben Nizza und Lausanne jetzt noch einen Fußballverein zumindest teilweise gekauft hat, und zwar Manchester United. Und so, also so, ich glaube so 25%, aber mit so Creative Ownership sozusagen. Das heißt, er kann halt machen, was er will, aber wenn ihm nur 25% gehören. Und aus United-Sicht, glaube ich, kann man sagen, es kann nur besser werden, oder? Ja, es kann immer schlechter werden, aber...
Ich muss natürlich sagen, jetzt habe ich nicht groß am Radar, wie gut Nizza sich entwickelt hat. Ich weiß nur, dass die irgendwann mal auch recht vorn dabei waren und das wie Lausanne unterwegs ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht schlechter sein wird können als das, was im Moment abläuft.
Ja,
und ich glaube, dass der ja, so wie du gesagt hast, er hat einerseits hat er die Alleinherrschaft, wenn man so will, den sportlichen Bereich, dass er dort Durchgriffsrecht hat, aber gleichzeitig Stimmt das, dass er sich auch committed hat, dass er irgendwie Geld investiert ins Stadion?
In Stadion und halt Akademie und so weiter.
Ja, ja.
Und das ist ja angeblich bitter notwendig, weil Old Trafford ist ja von Ratten übersät und eine ziemliche Bruchbude, was man so hört. Ja.
Nein, es ist unfassbar, diesen Giganten im Stolpern sehen, weil gefallen ist United ja nicht. Sie sind sportlich nicht erfolgreich, aber wirtschaftlich sind sie nicht, also sie sind sportlich nicht erfolgreich, aber wirtschaftlich sind sie nicht mehr
erfolgreich. Immer noch in den Top 3 oder Fußballverein auf der Welt.
Und du siehst immer, was das für ein, wie soll ich sagen, ein großer Tanker ist, den Tanker bringst du nicht sofort vom Kurs ab, aber was du da einfach hast, du ziehst sicher nicht viele junge Leute an, die quasi sagen, also international, dass United die Go-To-Mannschaft ist und so weiter. Weil das war schon, das hast du ja damals gewusst, in den 90er Jahren, in den frühen Nuller Jahren, hat man bei uns jeden gespürt, die meisten waren United-Sympathisanten. Du hast
alle Kicker kennt von United.
Absolut, ja. Absolut. Ja. Also ich bin gespannt, ja. Und bleiben wir vielleicht ganz kurz in Nordengland.
Jawohl.
Jetzt am vergangenen Wochenende war FA Cup und es hat zum ersten Mal seit doch einiger Zeit, glaube ich, wieder ein Tyne Wear Derby gegeben zwischen Sunderland und Newcastle. Ist ja, wie soll ich sagen, hat ja nochmal besonderen Zündstoff bekommen, weil aus dieser an und für sich ja relativ armen Gegend dort oben und gerade Sunderland ist ja, glaube ich, nochmal das ärmere Städtchen oder die ärmere Stadt verglichen mit Newcastle, ähnlich so wie bei Liverpool und Manchester. Kommt ja dann dazu, dass dann der zweite Newcastle ja von den Saudis übernehmen wird und auf einmal der ganz reich ist. Und das hat schon nochmal ein bisschen an Zündstoff reingebracht. Es war ja die erste Partie nach einigen Jahren wieder und ja, Sunderland jetzt mittlerweile in der Championship spielt eine gute Rolle.
Ja.
Man hat ja deren Verfall ein bisschen mit begleiten können in Sunderland Till I Die.
Genau.
Aber war richtig coole Stimmung, ich habe mir das Spiel angeschaut. Aber Newcastle hat sich dann erstens mal letztendlich die Qualität durchgesetzt, weil Sunderland hat nicht wirklich einen Stich gemacht. Und es war dann doch sehr souverän auf 3-0 Erfolg.
Aber das Highlight des Abends ist eindeutig bei Sunderland. Ich weiß zwar weder, wie der eine Spieler noch der andere Spieler gehasen hat, aber der Sunderland-Captain und Verteidiger hat diesen Newcastle-Spieler sowas von
dermaßen
weggegrätscht. Scheinbar geht es gar nicht anzuschauen. Und vor allem, es war kein Foul.
Es war kein Foul.
Unglaublich
eigentlich. Und ich weiß nicht, wie viele Leute im Stadion sind, 30.000 oder was auch immer, sind so richtig aus voller Begeisterung aufgestanden. So quasi, das war auch der Grund, warum ins Stadion hätte kommen sollen, dass du den anderen Schirr weggegrätscht.
Aber war cool. Das taugt mir übrigens am englischen Fußball extrem, neben vielen anderen Dingen, dass ein so richtig gutes Tackle, und ich meine jetzt nicht ein schweres Foul, sondern einfach ein gut getimtes Tackle, aber wirklich Standing Ovations Glück und wirklich gefeiert wird und
so mag es. Finde ich gut. Ja. Nein, also der Fußball ist ein bisschen, gerade der Fußball, den wir konsumieren, ist ein bisschen im Winterschlaf. Gerade Österreich natürlich schlaft ein bisschen länger, weil aber langsam aber sicher hat man das Gefühl, es startet wieder und auf das werden wir, wie gesagt, werden wir heute unser Augenmerk legen. So ist.
Und vor allem Reality TV Fußballverein zum nächsten. Gestern waren die Emmys und Wrexham.
Die Golden Globe.
Natürlich. Also, weil ich mich halt nichts auskenne mit dem amerikanischen Preissystem. Golden Globe für Wrexham. Welcome to Wrexham,
Wirklich? Ist das so?
Ja. Beste Doku.
Okay. Ja. Wenn es doch einen Fußball-Podcast geben würde, der sich dem ganzen Thema schon mal ausgiebig gewidmet hätte.
Wenn wir ein bisschen besser vorbereitet werden, würden wir jetzt wissen, das war Episode 111, glaube ich. Ich bin mir ganz sicher.
Nein, aber tatsächlich, Also wenn ihr da draußen uns zum ersten Mal zuhört oder auch nicht zuhört zum ersten Mal und die Episode noch nicht kennt, wir haben eben der Dokumentation Welcome to Wrexham ja auch einen Schwerpunkt gewidmet.
So ist es. Hört euch das
mal an.
Gut, und damit hätte ich gesagt, du schaust eh schon so durstig aus.
Ja, tatsächlich.
Es geht los mit unserer ersten Rubrik.
Das Getränk der Episode.
Stefan, kannst du dich noch erinnern an unseren Spielfreihörer Christian, der für Episode 100 uns mit absolut genialen, tiefgründigen Statistiken versorgt hat?
Ja, tatsächlich. Für mich nur immer ein. Hat der einen Golden Globe eigentlich gekriegt?
Der hat leider keinen Golden Globe
gekriegt. Hätte er sich verdient.
Nominiert war, aber hätte er sich verdient gehabt, ja.
Ja, der Christian hat tatsächlich eine unfassbare Zeit hineingesteckt und Arbeit und auch Liebe in sein persönliches Projekt und die war wirklich schwer begeistert, wie uns die Liste geschickt hat an Analysen unserer großen Themen.
Also so Sachen wie wer von uns öfter angefangen hat. Und keine Ahnung, was
für Fußball. Ich habe schon bis heute nicht gemerkt, aber du merkst dass die Sachen.
Ich merke die Sachen, ich finde das richtig cool. Ich bin ja im Austausch mit dir. Und warum sage ich das jetzt alles? Weil er nicht nur ein super Hörer ist, der passiv zuhört, sondern auch aktiv mitmacht und uns ein Getränk der Episode zugeschickt hat.
Also Christian, nicht nur Mann des Jahres 2023, sondern im Moment schon im Rennen für den Mann des Jahres 2024.
So ist
über oder auf. allgemein Mensch des Jahres.
Über Weihnachten haben wir dazu gehabt, das heißt, das Getränk passt nicht mal ganz zur Jahreszeit, aber wir werden es jetzt trotzdem genießen. Es gibt einen Glühwein aus der Flasche, aber so eigentlich auch noch gar nicht gesehen.
Wow!
Und meine Theorie ist, nachdem ich weiß, dass man japanischen Reiswein, nämlich Sake, sowohl warm als auch kalt trinken kann, geht es einfach davon aus, dass dieser eisgekühlte Glühwein genau das Richtige für uns da ist.
Aber weißt du, ob man denn kalt trinken kann? Oder glaubst du es?
Ja, man wird jedenfalls nicht tot umfallen.
Man wird nicht tot umfallen, das stimmt natürlich, ja. Gut, und andererseits musst du sagen, wenn du Weihnachtsmarkt gehst, nach einer kurzen Zeit sind die meisten bumm kalt. Und dann merkst du erst, was für einen Flavor das haben.
Was du sagst, also flavortechnisch kann ich nur eins sagen, ich habe das da gerade aufgemacht und es ist ein Traumwölkchen, so Zimt und so weiter entgegenkommen. Ein Wahnsinn.
Ja, hallo, ja. Da ist ja nochmal Weihnachtsstimmung angesagt.
Tschüss.
Prost, Alexander.
Dann haben wir natürlich auch aus Heferl zum Trinken.
Auf ein erfolgreiches, und wir wünschen euch auch da draußen ein erfolgreiches neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut hineingestartet.
Prost.
Prost. Ja, gar nicht schlecht.
Wie ein bisschen wie so Apfelkompott, oder?
Ja, wie ein starkes Apfelkompott.
Nicht so schlecht, ja.
Finde ich gut.
Mhm. Ja, vielen Dank, Christian.
So. Aber, das ist gut.
Stefan, dann ist natürlich noch ganz wichtig, was wir an dieser Stelle immer gerne erwähnen. Es gibt auf spielfrei.at die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Für all die Dinge, die wir entweder auf Sendung falsch sagen oder die wir nicht besser darstellen können, weil es ist zwar jetzt ein Videopodcast, aber trotzdem wollen wir unsere Audiohörerinnen und Hörer nicht verlieren, gibt es diesen Newsletter Steilpass, wo wir einfach so, wie nennt man das, so eine Verlängerung, so erweitertes Wissen, das gibt es in der Studienwelt ja auch. Appendix oder so?
Ja, ich meine, das ist einfach ein Anhang.
Ne? Ja, Anhang, ja, genau. Ja. Und so ist auch eigentlich auch unser Newsletter zu verstehen. Stimmt. Es gibt dort einfach Dinge, die vertiefend eingehen in die ganzen
Kontext
Sachen.
Kontext wird geschaffen auch.
Genau, und darum würde ich wirklich jedem empfehlen, diesen Newsletter zu abonnieren, weil es gibt dann immer ein cooles Video, es gibt was zum Hören, es gibt was zum Anschauen, was zum Lesen.
Gibt es auch was zu riechen?
Im Newsletter noch nicht, aber sobald es olfaktorische technische Neuerungen gibt, werden wir die auch einbauen. Ja?
Dafür werden sicher dann wieder so CD-Laufwerke dann wieder reaktivieren,
nein, dass
da
dann der Geruch
rauskommt. Ne? Dass auf einmal auffahrt.
Es ist extrem lieb, wie du dir die technische Welt vorstellst.
Ich habe tatsächlich immer vor kurzem eine kurze Doku über Halbleiter angeschaut und war ganz fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen, wie diese Dinge funktionieren. Hast du gewusst, dass auf einem Halbleiter mittlerweile mehrere Milliarden von diesen kleinen Schaltern drauf sind?
Nein, habe ich nicht gewusst.
Es ist arg. Also, aber ich will jetzt,
bitte ganz schnell in die nächste Rubrik gehen. Und zwar haben wir als nächstes die großen Zehn.
Wird die Sendung heißen, Die Großen! 10, yes, ja!
Yes, ja. Die großen 10 Dinge, die es braucht, damit 2024 ein perfektes Fußballjahr wird. Stefan.
Das heißt nicht so. Hm? Du hast den Subtitle gelesen. Das heißt, die großen 10 Zutaten für ein perfektes Fußballjahr.
Ja, stimmt.
Und es sind die 10 Dinge, die es braucht, damit 2024 zu einem perfekten Fußballjahr wird.
Jetzt habe ich die Erklärung quasi schon vorweggenommen,
genau.
Der großen 10. Aber du kannst zumindest nur erklären, was die großen 10
genau.
allgemein sind.
Also die großen 10, da geht es darum, dass lieber Alexander und ich zu einem Thema unserer Wahl oder theoretisch auch zu eurer Wahl, also wenn ihr uns Ideenvorschläge schicken wollt, bitte redaktion@spielfrei.de, haben wir immer wieder schon aufgenommen. Mhm. Auf jeden Fall, es gibt ein Thema pro Episode und der liebe Alexander und ich wählen dann die großen 10. Das heißt, das sind unsere Antworten auf diese Frage oder halt diesen Begriff. Und der Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten, gemeinsam ergibt es die großen 10. Und weder der Alex noch ich wissen, was der jeweils andere hat. Und heute geht es, wie gesagt, um die großen 10 Zutaten für ein perfektes Fußballjahr 2024.
Mhm.
Genau. Alexander, 115. Episode, wer fängt an?
Du.
Ungerade fange ich an?
Mhm.
Okay. Mein Platz 5. Für ein perfektes Fußballjahr 2024 braucht es, weil ich möchte so sagen, wie es ein Rezept, weißt?
Ja.
Bitte musst du einsteigen da noch an.
Mach es
für ein perfektes Fußballjahr 2024 braucht es einen Europameister England.
Oho.
Das würde ich gut finden. Das würde mir taugen, weil ich mir einfach denke, erstens einmal diese geschundenen Seelen des englischen Fußballs hätten sie es verdient, das zu gewinnen. Ich will nicht, dass es die nächste Generation ist, die nichts holt, obwohl es eigentlich fast schon eine goldene Generation ist. Wobei mir kommt vor, die Engländer produzieren einfach Spieler am laufenden Band.
Mhm.
Aber das würde mir gefallen.
Okay. Ein Europameister. Und du glaubst, dass sie so so Nationen wie Frankreich oder Spanien da bestehen können?
Die Franzosen waren mal verhältnismäßig viel zu lange jetzt schon konstant. Es braucht wieder so Raymond Domenech-Momente oder irgend sowas Abstruses, das anfangen wieder Aufstellungen auszupendeln. Okay. Oder es ist ja auch die erste EM und der Kapitän Kylian Mbappé. Und mal schauen, da muss er sich auch erst einmal beweisen, Herr Mbappé, ob der wirklich so ein guter Kapitän ist.
Sehr gut.
Ja. Was ist dein Platz 5?
Mein Platz 5, da schließe ich ein bisschen an das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ich finde, der Fußball braucht andere Härte. Ich will nicht.
Hallo.
Ich will nicht auf Fouls aussehen, sondern ich will, dass dieses kleinliche Spiel aufhört. Im Sinne von, es gehört weniger Zeit schon, es gehört weniger Mini-Fouls pfiffen, es gehört einfach akzeptiert, dass Fußball schon ein körperbetonter Sport ist. Man sollte halt darauf achten, dass man sich gegenseitig nicht in Verletzungen grätscht, aber so wie der das bei Sunderland gemacht hat, so stellen wir das vor. Und war mir halt sicher, wie ich das gesehen habe, dass das in keiner anderen Liga der Welt einfach so weiterläuft. Sondern das wird überall pfiffen sonst. Einfach aus Prinzip, weil der Typ 2 Meter umfliegt. Dabei war es einfach Körpereinsatz. Es war wirklich harter Körpereinsatz, aber es war kein gefährliches Spiel oder sonst irgendwas. Es war einfach ein gutes Tackle, ein richtig gutes Tackle. Und ich wünsche mir das immer vor allem dann, wenn ich längere Zeit österreichische Bundesliga schaue, weil ich finde, dass das mit die kleinlichst gepfiffene Liga ist. Also, weil das ist ja so ein psychologischer Effekt auf die Spieler. Ne? Die wissen ja auch ganz genau, wenn ich mir ein bisschen berührt werde und umfliegt, dann pfeift der Schiri. Und wenn das halt nicht so ist, da muss ich mich da kurz dran gewöhnen und dann kommt da ganz auf anderes, nämlich ein flüssigeres Spiel aus und das wünsche ich mir letztlich.
Finde ich gut, gefällt mir gut, ja.
Was hast du auf Platz 4?
Mein Platz 4 ist, für ein perfektes Fußballjahr 2024 braucht es, dass Sky es endlich schafft, einen sauberen On-Demand-Dienst anzubieten.
No besser als der,
den sie jetzt schon. Als den, den sie überhaupt nicht haben. Also ich verliere regelmäßig die Nerven, erstens mal, dass ich nicht immer Sky-Kunde bin. Aber ganz einfach, es ist halt einfach so, wenn du gewissen Fußball konsumieren möchtest, dann kommst du halt an gewissen Anbietern nicht vorbei. Und dass im Jahr 2024 der On-Demand-Service noch immer so schlecht ist, falls uns der, ich nehme mal an, der Programmchef oder der Chef von Sky wird uns zuhören, bitte macht endlich was an eurem On-Demand-Service.
Weil das kennst du uns zum Beispiel, damit man nicht nur für Sky-Werbung machen, kennst du zum Beispiel bei The Zone noch schon,
wie das ja, kann, oder in der ORF-DVD.
Ja, viel besser als du da, oder?
Du bist ein alter ORF-Basher.
Ja, ich schau,
du weißt, ich bin ja alter ORF-Enthusiast und ich zahle alle Beiträge wirklich gern.
Sehr gut.
Und ich finde, die machen das wirklich gut.
Ja, beim Live-Fußball kann man, glaube ich, auch nur live einsteigen oder man kann jetzt da nicht irgendwie zurückspulen oder so.
Nein, aber man kann, wenn die Sachen, klar, es ist nicht so smooth designed, wie das von The Zone zum Beispiel ist, aber du kannst zumindest die Sachen dann sauber anschauen danach. Und das ist halt für mich ein absoluter Albtraum. Das ist mein Platz 4, was es braucht für ein perfektes
Fußball. Auf mein Platz 4 der Dinge, die es braucht für ein perfektes Fußballjahr 2024, ist ein besserer VAR. Und ich mag mir es gar nicht überlegen, weil ich habe mir auch den Schwachsinn nicht überlegt, der aktuell passiert. Aber das tut mir leid, das ist einfach schwachsinnig. Es ist komplett inkonsistent. Manchmal gibt es Tatsachenentscheidungen, dann gibt es wieder keine Tatsachenentscheidungen. Es wirkt so, als ob keinem genau klar ist, wann eine Hand ist und wann keine Hand ist. Und wie auch immer sie das angehen, es braucht einen besseren VAR. Und ich finde vor allem, es ist echt höchste Zeit, dass VAR nicht nur vom Schiedsrichterteam ausgelöst werden kann, sondern eben auch von Trainern.
Und jetzt muss ich sagen, ich glaube, du wirst ja gehört, Alex Stegisch.
Ja, hoffentlich.
Erstens einmal warst du, da haben die ganzen Wahlleute noch überhaupt nicht drüber geredet. Hast du schon gefordert, dass im Stadion die Schiedsrichter anfangen müssen, ihre Entscheidungen lautstark
zu tun? 2017 haben wir für unseren Blog seinerzeit den Petru Schirschirka interviewt.
Da hat es ja keinen Wahr gegeben, oder hat es ja schon Wahr gegeben?
Da gab es das zumindest in der Überlegung schon. Ja. Und Wahnsinn, da haben wir drüber geredet und haben gesagt, für ein gescheites Wahrerlebnis braucht es, dass man im Stadion ganz laut Entscheidungen begründet.
Ja. Und lange Zeit hast du das schon propagiert und jetzt ist es tatsächlich so. Es wird, glaube ich, in Deutschland, jetzt gibt es erste Testphasen, dass die Schiedsrichter wirklich dann lautstark das Ganze, also nicht lautstark, aber halt akustisch im Stadion erklären werden.
Ein warum Problem das so mit ist. Der Sache, wenn es den Schwachsinn, den sie jetzt im Fernsehen sagen, dann laut erklären, dann wird es leider noch nicht besser.
Ja, das stimmt
schon. Aber ich bin nicht, dass man das mit falsch ausgelegt wird, ich bin großer Befürworter von VAR. Ich finde nur so, wie es momentan umgesetzt wird, ist noch nicht richtig. Und ich meine, es gab ja die Kontroverse in England, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Howard Webb, der seinen Kollegen am Feld nicht overruled hat, weil er gesagt hat, er würde jetzt seinen Mate nicht einlassen. Das waren seine Worte im Fernsehen oder in der Wahrbegründung halt. Okay. Und das ist natürlich furchtbar falsch. Ja. Vielleicht braucht es auch unabhängige Wahrteams, die mit dem Schiedsrichterwesen per se nichts zu tun haben. Keine Ahnung. Es muss jedenfalls Verbesserung haben. Das braucht 2024. So, jetzt bei dir. Platz 3.
Mein Platz 3 ist, es braucht für ein perfektes Fußballjahr 2024, ganz eigennützig, eine verbesserte Stadion-Experience in Graz. Mhm. Dahingehend, dass ich mich, wie wir schon öfters besprochen haben, nicht entscheiden muss, ob ich in der Pause entweder was trinken gehen will oder aufs Klo gehen will, sondern was auch immer sich die Eigentümer des Stadions überlegen, aber bitte überlegt sich irgendwas, dass sich beides in einer Pause ausgeht. Es gibt mittlerweile in ganz vielen Stadien etablierte Systeme, wie man zum Beispiel es schafft, Getränke effizienter auszuschenken.
Ich würde es trotzdem konkretisieren, was du genau haben willst, weil sonst könnte es sein, dass du beim einigen Nachfragen Katheter verpassen.
Nein, ich hätte tatsächlich gern ein moderneres Schanksystem, das schneller overlost. Ich hätte gern mehr Bezahlmöglichkeiten. Ich brauche jetzt keine so eine Karte, so diese Cashless-Dings brauche ich jetzt nicht, also im Sinn von, ich brauche keine Sturmcard zum Zahlen, aber ich würde gerne einfach mit einer meiner Bankomatkarten zahlen
wobei,
können.
Wobei Schwarzgeld wird es irgendwie anfühlen.
Ja,
Schwarzgeld TM bei mir, ja.
Also Schwarzgeld gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen, dass uns der Verein zuhört.
Ja.
Also wie gesagt, das kann man definitiv platzieren. Na, das würde mir extrem dauern.
Ja,
was das Klo dann betrifft, wie gesagt, das ist dann eh okay. Das
bräuchte man
einfach mehr Klos.
Können wir auch Mailänder Lösung machen und irgendwo auf Rohrschiffen.
Aber gut. Hallo, steg ich.
Platz 3 bei mir schließt da gleich an. Nämlich braucht es für mich 2024 für eine bessere Fußball, für ein besseres, wie war es, für einen besseren Start ins Fußballjahr. Braucht es 2024?
Platz 3 der großen 10, so muss man sagen.
Ja, Platz 3 der großen 10.
Zutaten, die es braucht für ein großes Fußballjahr.
Zutaten, die es braucht für ein großes Fußballjahr ist, braucht mehr Stadionbesuche.
Mehr Stadionbesuche?
Ja, okay. Also für alle die vielleicht noch ein bisschen muffelig waren und gesagt haben, im Dezember bei 0 Grad gehe ich nicht ins Stadion, weil es mir zu kalt ist oder wenn es zufällig in Argentinien sind, vielleicht da zu warm oder so. Ja. Ist in Argentinien warm? Na, Südafrika zumindest ist warm.
Argentinien ist auch warm,
glaube ich. Ja, ist auch warm. Dann sage ich, okay, verstehe, aber jetzt sucht sich entweder Land oder bleibt es in Österreich, weil es wird schon langsam warm. Geht ins Stadion, tut euch das an, schaut euch ein Spiel an. Es ist völlig wurscht. Es ist völlig wurscht, ob das jetzt der oberste Spielklasse-Spiel ist oder irgendein Nudelkick, wie man so schön sagt. Es ist auch höchste Zeit, ins Stadion zu gehen.
Entschuldigung, dass ich lache, aber mir gefällt. Ich glaube, das kann man. Ich glaube, das drücke ich mir von Leiberl auf. Ich sucht euch endlich ein Land.
Ich glaub, das zum Fußballschauen.
Sucht euch endlich ein Land.
Zum Fußballschauen. Das ist mein Appell an die Leute draußen, geht zum Stadion.
Sucht euch endlich ein Land.
Das ist mein zweiter Appell.
Das finde ich gut.
Platz 2.
Mein Platz 2 ist, was habe ich dir hingeschrieben? Es braucht einen anderen österreichischen Meister.
Ah, ja.
Als den wir immer haben. Das wäre für mich tatsächlich ein perfektes, eine Zutat für ein perfektes Fußballjahr.
Mhm. Ich glaub, das
es muss jetzt per se nicht der LASK sein.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass der Wunsch nicht konkret genug ist, weil wenn der LASK jetzt Meister wird, bist du nichts glücklicher, glaube ich.
Ja, aber trotzdem. Nein, es braucht einen neuen österreichischen Fußballmeister.
Aha.
Im besten Fall ist er schwarz-weiß.
Ja.
Das ist naheliegend.
Also jeder LASK
sozusagen. Im besten Fall kommt er aus Graz. Aber es braucht einfach einen anderen Fußballmeister. Das hilft nichts. Es ist Zeit.
Bist so weit, dass du sagst, du hättest lieber das Rapid-Meister wieder so.
Ja, definitiv.
Übrigens auch, ja.
Ah, definitiv. Ja. Also, weiß ich nicht.
Ich weiß zwar nicht, wie sich das ausgehen soll, aber
theoretisch. Ich weiß nicht, wie sich das ausgehen soll, aber definitiv. Ja. Weil man lieber die Grün-Weiß wird die Meisterschaft feiern. Dann hätten sie endlich diese Mission
beendet. Einen sehr großen Spielfreifan, den Gernot. Der riesengroßer Rapid-Fan ist und trotzdem hört, obwohl wir immer so ein bisschen über Rapid herziehen. Dabei machen wir es ja gar nicht so ernst. Wir sind ja prinzipiell total begeistert von dem Verein. Es läuft halt momentan nicht viel, ist nicht so gut. Und es wird dann schon besser werden. Es ist der geliebte Feind, wie
genau. Und jetzt lassen wir vielleicht einmal in unser tiefstes Inneres blicken. Wir planen ja schon lange, dass wir uns einmal im Detail über den SK Rapid unterhalten.
Mhm.
Aber wir haben beide sehr viel Respekt vor dem Thema, weil wir wissen, dass unsere Community das sowieso, und das ist auch was Gutes, sehr, sehr kritisch ist und uns sehr viel schreibt und uns sehr viel korrigiert. Grob bei dem Thema vielleicht dann noch sehr auseinandernimmt. Das heißt, es ist wirklich, es fließt viel Vorbereitung hinein.
Ja, aber werden wir machen.
Das werden wir machen. Es wird irgendwann passieren. Da bleibt es dran. Vielleicht noch heuer, man weiß es nicht.
Mhm.
Wir werden es nicht genau sagen, wann es ist. Auf einmal sind wir dann da und dann heißt es SK Rapid.
Ja. Passt. Mein Platz 2.
das dein Platz, ja, was ist, was, nein, Rapid ist nicht dein Platz 2.
Nein, mein Platz 2 ist, die, ich habe es jetzt getauft, Stop Clock. Ich hätte es jetzt endlich gern, dass man Fußballspiele nur mehr 2x30 Minuten spielt und bei jeder Unterbrechung auf Pause gestellt wird. Ich will keine Nachspielzeit mehr, das ganze Theater mit 12 Minuten verlängern und so weiter. Das finde ich komisch. Die Zeitschinderei nervt mich auch. Stop Clock.
Okay, das finde ich gut.
Es löst voll viele Probleme. 2x30 Minuten ist dann eh ungefähr die Netto-Spielzeit und vielleicht brauchen wir Shot Clock auch, das wird man vielleicht auch noch sagen. Mhm. Falls das die Leute nicht kennen, im Basketball gibt es das, dass man
einen gewissen Zeitraum hat. Lustig.
Und dann muss man aufs Tor schießen, weil sonst verliert man den Ball.
Boah, das wäre lustig.
Das wäre sehr witzig.
Ja, Shot Clock.
Zumindest so für Hallenfußball oder so.
Ja,
so
ja.
Irgend sowas. Oder für diese Nations League, die sonst
ja
keine.
Ja, genau. Ja. So, die Nations League, die meinst, die sind sowieso schon komplett verrückt. Da sollen sie einfach alles ausprobieren.
Genau.
Ja.
Apropos ausprobieren, was ist denn dein Platz 1?
Mein Platz 1, und ich schlage in die gleiche Kerbe, die du schon, in die du schon geschlagen hast, boah, das ist auszubringen. Eine Zutat, damit 2024 zu einem perfekten Fußballjahr wird, ist, es braucht viel Live-Fußball. Mhm. Weil Fußball ist immer cool, aber er ist dann besonders cool, wenn man ihn live anschaut oder live selbst spielt. Aber spielen tut man nicht mehr so viel, weil die drei Viertel, zwei Drittel der Spielfrei-Teams sind sowieso schon aufgrund von Verletzungen schwer aus dem Gefecht gezogen und der Rest kriegt auch nicht mehr. Das heißt, das trotzdem, es braucht viel Live-Fußball, weil Fußball musst riechen kennen, Fußball musst spielen kennen und nicht einfach nur anschauen. Auch wenn der Fußball auf der Couch auch was Cooles ist. Gibt es überhaupt nichts.
Ja.
Genau, das ist, braucht viel Live-Fußball.
Ja,
alle da draußen, geht's auf den Fußballplatz.
Genau. Und für meinen Platz 1 können wir da gleich dazu einfügen. Der ist nämlich, es braucht den Zuspruch, dass die Liebe zum Fußball nicht vergehen wird, egal was da draußen angekündigt wird. Egal ob Super League, egal ob, so wie heute, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, dass vielleicht der letzte Ballon d'Or nicht ganz koscher vergeben worden ist. Es gibt genug Skandale rund um das Spiel am Feld, abseits des Feldes und vor allem halt alles, was wirtschaftliche Faktoren betrifft. Nichtsdestotrotz wird es immer irgendwie coolen Fußball da draußen geben. Und wenn man selber spielen muss, wie du schon gesagt hast, auch wenn wir es vielleicht dann mehr kennen, es kommen immer wieder Junge nach, man kann sie in irgendeinem Park treffen, gegeneinander spielen. Das kann auch lustig sein. Und was ja wirklich lustig ist, ist einfach in den unteren Ligen zu gehen, zum Zweierteam zu gehen, bei dem man vielleicht sonst supportet. Damenfußball ist auch immer eine Option, die echt immer attraktiver wird zum Zuschauen. Also es gibt so viele Möglichkeiten für coolen Fußball, der wird nie vergehen.
Finde ich sehr schön. Und auf den meisten Plätzen schafft man es in der Pause sogar Getränke holen und aufs Klo gehen.
Das habe ich so das Gefühl, das ist ein wirklich sehr dominanter Wunsch in deinem Leben. Das kotzt
mich an.
Okay.
Gut.
Das waren unsere großen 10 und ich sage, damit kommen wir auch schon zu unserem Schwerpunkt.
Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
So, Stefan, was bringt das Jahr 2024 für uns? Eine Sache, die ich da gleich im Zettel habe, ist, wir verreisen wieder.
Mhm.
Wie die treuen Hörerinnen und Hörer wissen, suchen wir uns einmal im Jahr mindestens irgendwo eine Destination aus, wo wir hinfahren, um uns ein Spiel zu gönnen.
Genau.
Das waren, in der Vergangenheit waren wir schon beim Belgrad Derby, wir waren in Neapel, wir waren in Bergamo, wo waren wir noch überall? In Ried.
In Ried im Innkreis.
Also in ganz vielen exotischen.
Ja. Was der noch in Ried war? Ich habe es ja schon gesagt, Thierry Henry.
Ja,
also was haben wir mit Thierry Henry gemeinsam? Wir waren beide in
Ried. Ja, ich habe so das Gefühl, dass ihr mal aus keiner Pizza rausgeschmissen haben. Aber das ist eine andere Geschichte.
Na, aber tatsächlich, wir verreisen wieder und es dauert noch etwas. Also unser großes Ziel ist ja zumindest mein persönliches Ziel, aber da hoffe ich immer, die restliche Spielfrei-Crew damit anzustecken, dass wir es irgendwann auch schon so schaffen, wie diese ganzen Schlagerbands, dass wir so eine Kreuzfahrt machen. Was so spielfrei Kreuzfahrt, wie du sonst mit Schlager die Stornkogler kennst?
Die Stornkogler kennen ja aber alles andere.
Stornkogler, die haben ja immer so Fan-Kreuzfahrten gemacht. Und sowas würde ich richtig cool finden, dass wir auf so einem Kreuzfahrtschiff einfach hergehen und Live-Podcasts machen. Aha. Und einfach sonst halt, wo fahren wir denn dann hin? Dann fahren wir halt, keine Ahnung,
zur
Mittelmeertour
mit Spielfrei. Das wäre
richtig cool.
Das hört sich extrem super an. Mit der einzigen Ausnahme, dass das mein absoluter Albtraum wäre.
Ja, ist wurscht, aber du musst dich dann nicht dem Ganzen fügen.
Ah, okay.
Und weil wir noch nicht da sind, wo wir gerne hin wollen, und das ist mein Expertise. Du sagst immer zu, ich brauche Ziele.
Ja, aber coole Ziele.
Nein, das meine ich. Du bist dann in solchen Situationen nicht unterstützend. Ja. Du sagst immer zu mir, ich brauche Ziele. Mhm. Immer wenn du uns in irgendeinen Strategie-Workshop zirkst mit Spielfrei, weißt, irgendwas willst mit uns erreichen, sage ich, ich will nichts erreichen. Nein, dann sagst du immer, wir brauchen Ziele. Und wenn ich dann Ziele definiere, dann passt es dann nicht.
Ja, es heißt ja immer, man soll nicht werten. Und ich sage, das ist ein völliger Blödsinn. Ich werde alles bewertet, jederzeit, die ganze Zeit.
Aber auf jeden Fall, wir werden die Reise in den hohen deutschen Norden antreten.
Genau so ist es. wo zumindest der Kreuzfahrtschiff losfahren kann.
Wo zumindest der Kreuzfahrtschiff. Wir werden uns Schiffe anschauen in Hamburg und in Bremen. Ja. Und das wird unser Ausflug werden. Und wir werden rund um das Thema, und jetzt geben wir schon ein bisschen einen Einblick in die Glaskugel, was wartet heuer auf euch im Spielfreijahr 2024, unter anderem den norddeutschen Fußball eine Episode widmen. Mhm. Und es wird sonst noch sehr viel Spannendes kommen. Wir werden auf ehemalige Topstars blicken, deren persönliche Karriere. Wir werden uns den ein oder anderen spannenden Verein anschauen. Wir werden uns ein paar, wir nennen es Metathemen anschauen, wie, keine Ahnung, was hat es mit dem Fußball an der Videokonsole auf sich und so weiter. Ja. Das heißt, sehr vieles Cooles wartet in diesem Jahr auf euch. Und ja, bleibt dran,
Detektiv. Und für alle, die zum Hohen Norden schon was hören wollen, wir haben ja schon eine Episode zu St. Pauli gemacht. Auf St. Pauli brennt noch Licht, hieß die. Ich glaube, das ist ungefähr Episode 40 herum, ja, 42 oder so. Ja. Und das ist bis heute unsere meistgehörte Episode. Auf Platz 1. Ja. Hm. Also herzlich das an. Ist uns vielleicht was gelungen oder wir haben irgendwie zufällig einen Glückstreffer erwischt. Kann man gar genau sagen.
Genau, und so. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was bietet das Fußballjahr 2024 abseits von dem, was wir tun werden. Aha. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, über dieses Thema. Im Allgemeinen, es wird Regelerprobungen geben, wie zum Beispiel den VAR, dass du sagst, okay, es müssen Schiedsrichter erklären. Was sehr spannend ist, auf das ich gestoßen bin, es wird auch erste Testballons geben für Zeitstrafen im Fußball, im Profifußball. Mhm. Das habe ich recht spannend gefunden. Dieses Prinzip, das du aus dem Nachwuchsbereich schon kennst, dass du sagst, für gewisse Vergehen, wenn du sie nicht ausschließt, werden die Spieler für gewisse Zeit vom Platz gestellt, aber sie kommen dann wieder zurück. Und das, finde ich, kann eine spannende Dynamik reinbringen.
Gibt es auch blaue Karten dann? Oder?
Weiß ich nicht.
Für alle, die es nicht kennen, zumindest früher war das so mit den Zeitstrafen, mit den ersten Zeitstrafen gab es tatsächlich statt der gelben Karten eine blaue Karten, die besagt, dass man muss ein paar Minuten halt draußen sein. Durfte dann wieder zurück. Ja, finde ich gut.
Also ich glaube, das kann durchaus eine spannende Dynamik rein.
Generell dieses Wechselthema, jetzt hat man da schon ein bisschen eingegriffen. Es gibt jetzt ja die Möglichkeit, mehrfach zu wechseln, mehr als drei Spieler auszutauschen und so weiter. Finde ich schon mal gut. Ich finde auch irgendwie interessant, wenn man so ein- und auswechseln kann. Also auch hinsichtlich Verletzungen. Ich finde, man sollte Spieler, wo man nicht sicher ist, ob die weiterspielen können, mal austauschen können und wieder aufs Feld bringen. Ich glaube, das bringt irgendwie so eine Dynamik ein.
Du meinst Spieler temporär runternehmen und dann wieder, und dann, ja, das ist auch spannend.
Auch vom Gesundheitsfaktor her, glaube ich, ist das ganz gut. Aber wenn man so an Gehirnerschütterungen und so denkt, da gab es ja auch schon erste Versuche, dass man gesagt hat, okay, wenn ein Arzt feststellt, es ist eine potenzielle Gefahr einer Gehirnerschütterung, dann kann ein Spieler mal runter, ausgewechselt werden und dann auch tatsächlich wieder zurück aufs Feld. Mhm. Und das halte ich schon für vernünftig. Und auch sonst natürlich taktisch wird sich da einiges tun, wenn man vielleicht Offensiv-Defensiv-Spieler ein bisschen durchmixen kann. Ne? Mhm. Das wär spannend.
Ja, aber im Moment versuchst halt unter den gegebenen Rahmenbedingungen die Trainer irgendwas zu revolutionieren, das geht halt einfach nicht ganz leicht. Das wird einmal alle vor eine neue Herausforderung stellen. Ja. Weil wenn du dir anschaust, und nächste Spoiler, auch ein spannendes Thema, dem wir uns dem Ganzen widmen werden in naher Zukunft, den Standardsituationen, du merkst dir, wie sehr sich die Fußball-Community, die aktive, in die ärgsten Themen vertiefen kann. Mhm. Da wird wirklich allein das Thema Standardsituationen zu einer eigenen Disziplin wird, wie du es trainierst, wie du es coacht und so weiter.
Eigene Trainer,
ja. Eigene Trainer dafür anstellst. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Regeländerungen eine spannende Dynamik reinbringen können in den Fußball, wie wir eh kennen, ohne jetzt die DNA vom Spiel komplett zu zerstören.
Mhm. Ja, jetzt einmal so. Ja,
das ist cool. Gut. Werfen wir mal einen Blick auf die Turniere.
Sehr gerne.
Und lieber Alex, ich möchte dir gleich das Wort geben, weil es startet ja tatsächlich über irgendwann bald ist dann einmal, am kommenden Wochenende, startet der African Cup of Nations.
Oh ja, einer meiner Lieblingsbewerbe,
wie du weißt. Es ist soweit, es wird gespielt, glaube ich, in der Elfenbeinküste.
Mhm, Côte d'Ivoire, ja.
Und ich glaube, du hast dir ein bisschen angeschaut, glaube ich, wer da so am Radar sein muss oder sein wird. Oder?
Ja, natürlich. Es gibt die klassischen Turnierfavoriten wie Senegal. Ich glaube, die sind als Vorjahressieger, immer noch Hasati Popol, der absolute Starspieler mit dem Sadio Mané, entweder gar nicht dabei ist oder ganz schlecht in Form ist. Also ich weiß jetzt nicht genau. Ansonsten gibt es halt beim Afrika Cup, was mir so taugt, ist gar nicht so sehr das Schauen auf die Favoriten, sondern das Schauen auf die Mannschaften, die man vielleicht gar nicht so oft bei uns sieht, weil sie halt natürlich nicht so eine TV-Präsenz haben. Es gibt da nämlich so einen bunten Mix aus Mannschaften, wo du denkst, boah, fuck, das gehen jetzt bei uns vielleicht in der Gebietsliga noch irgendwie aus, vom taktischen Verständnis her, wobei mittlerweile natürlich schon einiges besser ist, weil halt da auch in allen Nationen entweder gut eingebürgert war oder sonst halt auch mittlerweile gut ausgebildet wird. Ja. Und was auch sehr spannend ist, ist das taktische Experiment. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, RB Leipzig war ganz lang, oder auch Red Bull Salzburg war ganz lang erfolgreich mit so einem 4-2-2-2-System. Und das habe ich zum Beispiel das allererste Mal beim Afrika Cup gesehen. Mhm. Wo man wirklich so fluktuierende Positionswechsel hat und ganz interessante Herangehensweise hat. Ja.
Das ist, also, weil du, ich finde nämlich das auch durchaus spannend, und das habe ich nämlich auch gelesen gehabt, dass du hast wirklich noch mitunter stärkere Kontraste zwischen den Mannschaften. Genau. Weil du hast halt eine sehr starke Homogenisierung im europäischen Fußball. Mhm. Es gibt diese 1, 2, 3 Grundsysteme, aber du hast halt dann wirklich so Mannschaften dabei, und das Beispiel, das ich ja gesehen habe oder gelesen habe, ist halt auch Äthiopien, wo du sagst, die spielen quasi wirklich so eine Frühform. Das hat es noch, also quasi seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit die 70er, 80er Jahre schon, so eine Frühform von Tiki-Taka. Okay. Wo du sagst, okay, extrem passorientiert und so weiter. Und das ist irgendwie, weiß nicht, es bietet so viel unterschiedliche Punkte, wo du die als Fan einfach angesprochen fühlst. Mhm. Und dann kommt wieder dazu, dass der Fußball, und wie gesagt, ich bin bei Gott kein Experte, wenn es um afrikanischen Fußball geht, aber der Fußball ist schon auch sehr, sehr politisch im Sinn von, er hat in der ganzen Unabhängigkeitsbewegung eine große identitätsstiftende Rolle gespielt im afrikanischen Fußball. Und du merkst auch, es ist aber in Europa gute Stimmung, braucht man überhaupt nicht reden. Mhm. Aber es ist, finde ich, schon noch einmal mehr ein kollektives Erlebnis.
Ja, ja, klar.
Dass du sagst, okay, wenn das erstens mal der Fußball, der gerade der Africa Cup of Nations, hat immer geheißen, ist ja ganz wesentlich ja auch ein Teil, um den Kontinent zusammenzubringen. Mhm. Ist ja in anderen nicht ganz anders, aber in Afrika halt auch. Und du merkst schon, dieses mein Land gegen dein Land, das ist jetzt aber nicht was Negatives, so quasi, wir spielen gegen das, sondern das ist schon was Cooles. Ich will mein Land dort irgendwo vertreten und
cheeren. Die Atmosphäre ist natürlich ganz anders wie in Europa. Gesänge und so weiter sowieso, aber ganz allgemein kann man eigentlich sagen, es wird einfach mehr gefeiert. Mhm. Es ist einfach ein bisschen eine positivere Grundstimmung, es ist sicher weniger Hass im Stadion. Also nicht überall, aber.
Du meinst jetzt da nicht temperaturmäßig, sondern Stimmen, also.
Nein, Hass, ja, habe ich gesagt.
Also Hass, ja.
Ja, ist weniger Hass im Stadion und es geht einfach ein bisschen mehr die Party ab. Es gibt natürlich also Sachen wie Vuvuzelas, der jetzt nicht so super cool
war. Aber auch legendär.
Auch legendär, ja, aber nicht unbedingt nur im positiven Sinne. Und ja, alles in allem ist es einfach meistens ein cooles Turnier, und wenn es halt bei uns in Europa einen Sender gibt, das übertragt, ich habe mir noch gar nicht angeschaut, wie es bei uns jetzt ausschaut, ob der Zone oder so drauf ist, wenn man vielleicht dann einem Newsletter nachreichen, ja, wo man das schauen kann. Dann zahlt es jedenfalls aus. Ja, und Stichwort Favoriten, sei natürlich noch Marokko erwähnt. Die waren natürlich bei der letzten Weltmeisterschaft schon richtig, richtig gut, ja. Sind dann letztlich gegen den Finalisten Frankreich ausgeschieden. Gar nicht so, sogar ein bisschen unglücklich.
Ja, die haben diesen unfassbaren Lauf hingekriegt. Aber die größte Erfolgsgeschichte im afrikanischen Fußball, glaube ich,
ja,
im
Halbfinale. Also es ist noch kein anderes Team ins Halbfinale gekommen, ja. Und die werden auch diesmal wieder stark sein, und dann Senegal, habe ich schon gesagt, und dann gibt es halt noch Ägypten rund um den Starspieler Mohamed Salah. Wobei man sagen muss, es flocht hinter ihm halt dann schon stark ab, weil der nächstbeste ist dann eigentlich der El Neni von Arsenal. Und der ist echt nicht mehr so gut, und der spielt dort dann auch noch meistens Innenverteidiger. Also das ist wirklich sehr fragwürdig. Aber nichtsdestotrotz, das Kollektiv scheint gut zu sein, der Coach macht seinen Job gut, und der Salah ist natürlich einer der besten Spieler, die es aktuell gibt, in einer bestechenden Form. Also ja, Afrika Cup, das wird wieder cool.
Das wird spannend, und was mich wirklich im negativen Sinn wieder mal begeistert hat, ist, wie das Amen im Gebet, wie alle zwei Jahre grüßt das Murmeltier, kommt wieder die Diskussion über die Ansetzung vom Afrika Cup. Mhm. Und das finde ich wirklich, da kann ich gar nicht so viel Holzbretter finden, wie ich gern mein Schädel dagegen hauen würde, weil ich es einfach nicht verstehe, die Diskussion. Es überrascht keinen mehr. Guess what? Vor zwei Jahren war es auch schon. Vier Jahre davor war es auch schon. Und was das vor sechs Jahren war, es ganz gleich.
Ja, ja, voll.
Und ich denke mir, entweder findest du dich damit ab und weißt du, dass Spieler berechtigterweise im Sommer dieses Turnier austragen, weil unten auf der unteren Weltkugel ist halt gerade Sommer. Und die Spieler werden gehen. Und dann, wenn dir das nicht taugt, dann versuch es in deiner Kaderzusammenstellung irgendwie zu berücksichtigen. Mhm. Aber es ist ja sowohl von Vereinen, die sich dann aufregen über die Abstellungen, als auch natürlich in der großen Expertenwelt. Und das ist so lächerlich. Jedes Mal aufs Neue wird kritisiert, ja, die Spieler, das ist Wettbewerbsverzerrung. Mhm. Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst, du hast schon recht, das ist nicht überraschend. Ich finde es aber trotzdem, ich finde die Ansetzung so, wie es jetzt ist, auch nicht gut, weil es ist ja neben dem Afrika-Cup dann auch noch ein großes Turnier in Asien, wo ich jetzt den Turnier nochmal leider vergessen habe.
Ja, Asien-Cup
wahrscheinlich, ja. Und wenn du jetzt halt schon schaust, so wie Liverpool, die haben halt dann gleich mal zwei Spieler, zwei wesentliche Spieler, die deswegen dabei sind im Meisterschaftsbetrieb. Und die Tatsache, dass beides gleichzeitig ist, nämlich das Turnier und die Meisterschaft, ich verstehe es halt nicht. Dann wäre es ja nur gescheiter, wenn man die Turniere vielleicht parallel zur Europameisterschaft im Sommer austragt oder zweiwöchig Zeit versetzt oder so. Macht halt vielleicht mehr Sinn, als wie während Ligabetrieb ist. Oder sonst sagt man einfach, okay, man verkürzt die Turniere vielleicht auf 3 Wochen oder so, statt 4.
Ja, dann würdest du das aber, du misst halt wirklich mit
machst eine Pause.
Mehrerlei Maß in der Situation. Weil du da einfach sagst, okay, keine Ahnung, du würdest das Gleiche nicht von einer Europameisterschaft verlangen.
Naja, ich hätte schon auch gern, dass die Europameisterschaft nicht in Ligabetrieb stört. Eigentlich schon, das ist genau das Gleiche.
Naja, aber trotzdem, ich find die Diskussion extrem mühsam, weil das wäre halt einfach die Versinnbildlichung dessen, dass der europäische Fußball über allem geht und das
Nein, ist
halt
einfach warum? Schwierig. Man kann ja genauso gut sagen, dass man die Meisterschaft tatsächlich unterbricht in der Zwischenzeit.
Das wäre das Einzige.
Also ja, das oder das Verschieben auf den Zeitpunkt der Europameisterschaft, warum es dann nicht?
Naja, weil es dort in Afrika dann Winter ist und in Asien dann halt 39 Grad und 98% Luftfeuchtigkeit hast.
Naja, okay. Das macht Sinn.
Ist halt mittelmäßig geil zum Kicken.
Ja, also in Südostasien. Vielleicht wäre es besser, dass man die Europameisterschaft in den Winter verlegt und tatsächlich Pause macht. Ja. Also ich verstehe zumindest das Argument, dass das wettbewerbsverzerrend ist. Ich denke mal, dass das im Zweifelsfall auch zu Ungunsten von Spielern diverser Nationen aus diesen Kontinenten geht, weil im Zweifelsfall, wenn du die Wahl hast zwischen einem Spieler, der da im Winter vielleicht 3 Wochen nicht zur Verfügung steht oder der da durchgehend zur Verfügung steht, wirst du vielleicht den. Und das finde ich tatsächlich auch nicht so cool. Und von dem her gehört irgendwas gemacht. Aber ich sage jetzt nicht, dass der europäische Fußball Vorrang hat. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass es nicht gleichzeitig ist. Ich finde auch als Fan vom Afrika Cup zum Beispiel, finde es total deppert, dass der nicht das Rampenlicht kriegt, das er kriegen soll. Das soll zu einer Zeit sein, wo das die Hauptattraktion im Fußball ist. So wie Europameisterschaft auch die Hauptattraktion im Fußball ist. Für WM in Katar hat man ja auch den Meisterschaftsbetrieb unterbrochen. Das hat wunderbar funktioniert. Und ich denke, es wird sehr vielen Spielern nicht schaden und sehr vielen Vereinen nicht schaden, wenn einfach nochmal im Winter eine richtige Vorbereitungszeit ist, exklusive der Starspieler, die halt ihre Nationen vertreten. Mhm. Das macht halt schon Sinn. Mhm. Aber sonst bin ich bei dir. Das reine Ärgern darüber, dass die Spieler nicht da sind, ist halt für nichts, weil das liegt auf der Hand. Ja. Ja, und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal in die ganzen Top-Ligen. Bist du auch schon, oder?
Ich glaube, lieber Alex, uns steht eine richtig spannende Rückrunde bevor. Also Rückrunde, für viele geht es ja die ganze Zeit schon durch, aber ich glaube, in den Top-Ligen braut sich was zusammen, was am Ende der Saison wirklich was Cooles sein kann. Und das ist fast überall, wo wir hinschauen. Also wenn du in die Premier League schaust, es gibt einen spannenden Titelkampf. Mhm. Und in dem Titelkampf ist im Moment nicht nur Liverpool und Man City, die natürlich die üblichen Verdächtigen sind, sondern du hast so was Extravagantes wie Aston Villa drinnen, die eine unfassbare Saison der Unai Emery spielen. Und also die Vorstellung allein, dass der Typ, der schon erfolgreich war, dann bei Arsenal also mittelmäßig gut funktioniert, sowas schafft, dass die zumindest da ganz vorne dabei bleiben. Und natürlich kommt jetzt nochmal 19 Spiele, schon ein langer Weg und City ist in der Regel in der zweiten Hälfte der Saison richtig, richtig gut unterwegs. Aber glaubst du, dass die eine Chance haben oder sehe du es nur eh ganz blauäugig?
Na, Chance haben sie natürlich, weil wenn du nach so vielen Runden so weit fahren bist, jetzt haben wir, glaube ich, Runde 20 und Aston Villa ist auf Platz 2. Man sieht ja das Spiel weniger, das heißt, die könnten noch vorbeiziehen, dann sind sie auf Platz 3. Aber wenn du so fortgeschritten in der Meisterschaft und so weit vorn bist, hast du auf jeden Fall eine Chance. Wobei, ehrlich gesagt, in irgendeinem anderen Podcast habe ich das gehört, da haben so Percentages gemacht für die Wer wird Meister quasi. Und ich würde jetzt mal, wenn wir das jetzt auch kurz überbrechen, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass City Meister wird, würde ich irgendwie bei 55% einschätzen oder so. Dass es Liverpool wird, vielleicht bei 25%. Dann hast
8%.
Dann gebe ich von mir aus den Spurs und Arsenal 10% und
da dann bleibt nichts mehr.
Oder halt 7% und dann vielleicht noch eine ganz kleine Chance für Villa. Also es ist nicht unmöglich, aber bei Villa ist es halt noch extremer als bei allen anderen Vereinen. hinter den Top 11, 12 Leuten wird sehr dünn. Aktuell haben sie halt das Glück, dass kaum jemand verletzt ist. Sie spielen auch nicht in so vielen Bewerben. Es scheiden jetzt nach und nach die anderen Top-Mannschaften aus, Bewerben aus. Jetzt ist es erst am Wochenende so gewesen mit Arsenal, dass sie gegen Liverpool im FA Cup verloren haben. Ich gehe davon aus, dass die in der Champions League zum Beispiel halt mehr allzu weit kommen werden, vielleicht noch eine Runde weiter, dann war es das auch. Und dann hast du auf einmal Arsenal, das sich völlig auf die Liga konzentriert. Spurs, die ja, wenn du das so anschaust, immer besser werden. Liverpool hat ja aus meiner Sicht vor allem in der ersten Saison Hälften oder im ersten Saison Viertel eigentlich, dann kann man sagen, vor allem das Glück gehabt, dass sie Spiele gewonnen haben, wo sie nicht gut gespielt haben. Jetzt kommt auch noch dazu, dass sie immer besser spielen. Also, das ist sicher nicht wirklich eine Chance für Villa. Obwohl es cool ist, dass sie vor allem mitspielen, sicher.
Oder traust du ihnen zumindest zu, dass sie vielleicht die Champions League sich
ich glaube, also, alles andere wäre auch dreist jetzt zu sagen.
Absolut.
Wenn du nach 20 Runden auf Platz 2 bist, dass du nicht in der Champions League landen kannst, das ist ja verrückt, vor allem wenn man sich so anschaut, wie instabil dann auch so Mannschaften sind wie United oder so. Ja.
Wenn wir ein bisschen weiter Richtung Süden schauen und nach Deutschland gehen, da könnte es tatsächlich sein, dass die nächsten paar Monate wirklich auch dort den Sturz des Giganten bringen. Mhm. Ich glaube, es waren jetzt 11 Meisterschaften in Folge dabei.
Ja.
Aber ein gewisser Xabi Alonso sich hier anschickt, mit endgültig des Vizekusen auszuradieren.
Ja.
Da ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, wenn du da wieder die Prozent überrechnest, wahrscheinlich schaut es dann schon ein bisschen anders aus, oder? Weil die Art und Weise, wie die auftreten, ich glaube, auch die einzige Mannschaft, die in der Europa League alle 6 Vorrundenspiele gewonnen hat.
Und die einzige Mannschaft europaweit, die im Meisterschaftsbetrieb nur umgeschlagen ist.
Also ich glaube, da ist schon, wann, wenn nicht jetzt vielleicht, oder? Also vorausgesetzt, du kommst nach der kurzen Winterpause, es geht ja dann jetzt eh wieder los, einigermaßen wieder ins Spülen.
Ja, also was Leverkusen natürlich extrem zugute kommt, es gibt nur einen wirklichen Konkurrenten, weil die Dortmunder schießen sich eigentlich selber regelmäßig ins Aus, ja, muss man leider sagen. Das heißt, es gibt in dem Sinn ja nur Bayern und Leverkusen. Und da würde ich tatsächlich sagen, ausgeglichen 50-50. Mhm. Also was für Leverkusen spricht, ist, dass sie einfach sensationell gut spielen. Eine Mannschaft haben, die super funktioniert und das Momentum total auf ihrer Seite ist. Und gleichzeitig die Bayern straucheln. Aber das spricht halt auch wieder für die Bayern. Ne? Die Bayern sind halt tendenziell, haben die den besseren, hochwertigeren Kader. Das heißt, die können sich vielleicht im Winter ein bisschen stärker verstärken. Die können halt daherkommen und dann auch mal einen Lauf starten. Ja? Dann könnte es auch wieder ganz anders schon. Spannend wird auch zu beobachten sein, wie es mit Leverkusen weitergeht, wenn sie dann doch einmal die erste Partie verlieren. Mhm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie nicht die nächsten Invincibles werden. Wenn doch, dann werden sie eh Meister. Mhm. Ja? Klarerweise. Und wenn nicht, dann muss man halt mal schauen, wie sie das wegstecken, ob sie dann die nächste Partie 6-0 gewinnen oder ob sie dann wirklich vielleicht irgendwie einen Knacks haben oder so. Und das kann man jetzt nicht wirklich kurz beurteilen. Ja.
Ich würde es ja extrem verrückt finden, wenn ein Harry Kane in die Bundesliga wechselt, 30, 40, 45 Tore schießt und dann letztendlich wieder nicht Meister wird und quasi noch 11 Bayern Meister.
Ich fand's ein bisschen gehässig da.
Wirklich, als alter Spurs-Fan, wo du den Harry leiden hast, sehen, was du immer gedacht hast, Harry, du verdienst da mehr Titel als den Audi Cup.
Ja.
Wenn dann tatsächlich, keine Ahnung, im Pokal sind es ausgeschieden, gegen Saarbrücken, wenn es Champions League klar ist, sind sie im Rennen und sie sind auch ganz gut, aber sind halt andere Kapazitäten unterwegs. Und wenn du gerade in der einen Saison, wo dann Xabi Alonso sich anschickt, in die absolute Top-Riege der Trainer vorzustoßen, dann weiter wirst, glaube ich, fragst echt, was du hast.
Ja, voll. Was ist denn deine Einschätzung zu Leverkusen? Glaubst du erstens mal, dass die Mannschaft zusammenbleibt oder werden da jetzt da zwei, drei?
Also ich glaube, dass die jetzt schon zusammenbleiben, weil das sind mitunter Spieler, die waren schon lange, sind schon lange heiß begehrt und deswegen glaube ich, dass sie gerade jetzt nicht weggehen. Mhm. Also ich glaube, für einen Florian Wirtz und so weiter, der ja auch der unfassbare Kicker ist und so weiter, der wird vor allem jetzt nichts angehen und das spielt schon ein bisschen ein, wenn eine Europameisterschaft ums Eck wartet. Und gerade als Stammspieler wirst du, glaube ich, kein neues Abenteuer angehen, wenn es darum geht, du weißt nicht, wo du hin, also im Sinn von, du weißt, wo du hingehst, aber du weißt nicht, wie die Situation dort ist, spielst du dort und so weiter.
Ja.
Und du siehst, ich glaube nicht, dass du ein Wagnis eingehst. Du siehst die eher in die umgekehrte Richtung, dass Spieler dann einen Verein suchen, wo sie spielen können, um Spielpraxis zu sammeln, weil eben die Europameisterschaft kommen. Timo Werner wechselt jetzt dort in Spurs leihweise.
Ja, stimmt.
Vor allem auch, weil er spielen will, weil er halt bei der Europameisterschaft im eigenen Land spielen will. Mhm. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da jetzt ja groß hergegangen wird. Ich glaube, die haben gerade das Gefühl, Teil von einer spannenden Saison zu sein. Und ja, ich meine, es kann natürlich schon sein, dass irgendwer den ganz großen Geldkoffer aufmacht, aber ich vermute mal, dass die zusammenbleiben werden, weil sicher auch Xabi Alonso eine gute natürliche Autorität hat als Trainer und du wirst vielleicht die Saison einfach da fertig spielen.
Mhm. Ja. Bin gespannt.
Also ich würde es tatsächlich erfrischend finden für den Fußball, wenn die Leverkusen was das holen. Und Xabi Alonso ist halt wirklich, der schickt sich halt echt an, ganz vorn dabei zu sein.
Und die nächste Trainerstation von Alonso, ist die in München, in Liverpool oder in Madrid?
Also ich sage einmal, wenn's mit Leverkusen Meister wirst, dann gehst du nur zu den Bayern, weil du gern zu den Bayern gehen würdest, aber nicht wegen dem Erfolg. Weil wenn du mit Leverkusen schon Meister geworden bist, dann ist es keine größere Leistung, mit den Bayern Meister zu werden. Mhm. Dann, glaube ich, schickst du dich eher an, wenn irgendwann vielleicht einmal der Jürgen Klopp nicht mehr mag oder was auch immer. Oder du hast eine Zwischenstation. Aber
ja. Ancelotti hat jetzt verlängert bei Real, da wird es jetzt auch nicht.
Genau, aber ich sage mal, wenn er vielleicht nicht Meister wird mit Leverkusen, kann das schon ein Thema sein. Wobei, auch wissend, dass bei den Bayern jetzt, erstens mal sind sie sehr zufrieden, angeblich, was ich so mitbekommen habe, vereinsintern mit der Arbeitsweise von Thomas Tuchel, weil sie sagen, das ist noch mehr Profi, als wir es bis jetzt gekannt haben von ganz vielen. Mhm. Und ich glaube, du überlegst dir dann irgendwann wirklich mal die ganzen, zumindest ein bisschen die ganzen Abfertigungen, ja, okay, wenn du wieder wen ausschmeißt und wieder den nächsten holst, den es dann. Ich meine, Alonso wird als Trainer sicher günstiger sein als die Top-Klasse, weil er steigt gerade erst auf, aber du wirst wahrscheinlich auch keinen Tuchel ausschmeißen und dann wieder 3 Jahre auszahlen oder was auch immer.
Außer du hast Chelsea, dann ist
es. Außer du hast Chelsea,
ja. Ja. Gut, kommen wir nach Italien. Die größte Sensation für mich in Italien ist natürlich, dass der amtierende Meister
Napoli
richtig, richtig schlecht ist. Nämlich nicht nur unglücklich, sondern die spielen einfach auch schlecht. Jetzt habe ich heute gehört, dass der Antonio Conte im Gespräch ist, um dort Trainer zu werden. Das wäre aus meiner Sicht jetzt nicht der beste Schritt, weil der steht für mich für Horrorfußball schlechthin. Aber ja, also mit Napoli schaut es nicht so gut aus. Dafür ist Juve wieder richtig stark da.
Zwar mit einem nicht so coolen Fußball, also es ist halt klassischer Allegri-Fußball. Also da ist halt wirklich noch lieber
schnörkellos.
Lieber 38 mal 1-0 gewonnen, als ja, Gott, jeder wird wahrscheinlich lieber 38 mal 1-0 gewinnen. Ja. Aber das ist tatsächlich wenig sexy, aber Inter ist schon Hausnummer, sagen wir mal so. Und das wird das Duell zwischen den beiden werden.
Genau.
Ob Milan da nochmal zubekommt, schwierig.
Schaut nicht so aus,
muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Inter und Juve, die werden sich das ausmachen. Es wird auf die direkte Begegnung ankommen zwischen den zwei. Ja. Aber sie sind schon sehr souverän unterwegs. Aber wie du sagst, Napoli ist schon arg anzusehen. Erstens mal, weil der Kader ja im Großen und Ganzen der gleiche geblieben ist.
Ja.
Du hast natürlich mit dem Kim einen guten Abgang, einen sehr schwerwiegenden Abgang gehabt. Und du hast ihn einfach auch nicht gut ersetzt.
Ja.
Wenn du dir die Innenverteidigung anschaust, das ist nicht gut genug. Aber alles drumherum merkst du einfach, dass das gar nicht so funktioniert wie letztes Jahr. Gerade vorne im Angriff.
Ja.
Also das ganze Werkel mit Osimhen und Kvaratskhelia, das geht gar nicht so auf.
Aber es wird jetzt dann schwierig für Napoli, oder? Weil wenn nach der Saison kannst du mal davon ausgehen, dass sowohl Osimhen als auch Kvaratskhelia weg sind.
Absolut,
werden.
Ja.
Und die kannst du jetzt nicht so leicht ersetzen, weil beides waren sehr große. Ich meine, von Osimhen haben sie schon 80 Millionen gezahlt. Also das war jetzt nicht die größte Überraschung, aber der Kvaratskhelia natürlich war Top-Transfer in dem Sinn, wenn man an Transferaktien denkt. Und für Napoli wird es schwierig, ja.
Aber vielleicht bis zum gewissen Grad kehrt es vielleicht auch zur Erzählung von Napoli dazu. Weißt du, wir haben diese eine magische Meisterschaft gehabt, dann 2023, wo keiner damit gerechnet hat, wo auf einmal der Kvaratskhelia daherkommen ist aus Georgien und unfassbar aufgestiegen ist. Und im Jahr drauf sind wir wieder runtergefallen und vielleicht sind sie in 3 Jahren wieder bankrott oder was auch immer. Du meinst,
nach dem großen Rausch kommt der große Kater.
Nein, wirklich. Es ist, und wir haben ja das Erlebnis gehabt, in Napoli zu sein und ein bisschen diesen Vibe in der Stadt zu spüren und ich glaube, nach dem großen Rausch kommt das große Kater, ich glaube, das trifft es relativ gut und gefühlsmäßig bist du genau in der Situation, vor allem, weil der eine, der die meiste Stimmung gemacht hat, im Sinn von, dass Paletti, der einfach richtig alles ausrekurt aus der Mannschaft, heute dann einfach die Party verlassen hat.
Der
ist schlau genug gewesen. Ja. Das sind diejenigen, die wissen, wann sie zum Saufen aufhören müssen.
Die mit dafür gefällt mir sehr gut.
Ja.
Gut, kommen wir nach Spanien. Auf Platz 1 ist wenig erwartend Real, wobei, was dann schon überraschend ist, dass sie punktegleich sind mit Girona. Mhm. Damit war nicht zu rechnen.
Manchester City Spanish Version.
Ja, genau. Version, also, schön hast. Für alle, die das dann wirklich von Girona noch gar nichts gehört haben, die kehren halt auch zur City Football Group, wo Manchester City dazu gehört unter anderem. Das heißt, ja, das ist ein kleiner Verein außerhalb von Barcelona, wo eigentlich alle Leute tatsächlich Barcelona-Fans sind und halt zu Girona gehen, weil es im New Camp keine Tickets gekriegt haben. Mhm. Aber die haben halt eine sehr interessante Infrastruktur dahinter. Also wenn es jetzt um Scouting oder so geht, da arbeiten halt die gleichen Leute, die auch für City arbeiten. Das heißt, da haben sie vielleicht einen guten Vorteil. Nichtsdestotrotz haben sie Größen hinter sich wie Barcelona und Atletico. Ja? Mhm. Und das ist schon beeindruckend. Jetzt habe ich mir ein bisschen angeschaut, das Restprogramm von Girona. Die müssen noch zu Real, die müssen noch zu Barca. Leicht wird es nicht.
Nein, absolut nicht. Also, aber ich glaube, du bist halt, wenn man sich das anschaut, die haben 48 Punkte nach 19 Spielen. Das ist schon echt einmal eine Hausnummer. Also du kannst schon zumindest
46 Tore.
Ja, du kannst schon echt einmal die mehr Tore geschossen als Real. Du kannst schon mal ein bisschen drüber gefretten, sagen wir mal so, also bis die Saison vorbei ist. Aber es ist schon mal, also dass du eben gerade in diesem Jahr heuer wirklich in all den Ligen ein bisschen eine neue Dynamik einbringt. Im Aston Villa sticht vorne ein. Leverkusen macht sein Ding. Italien ist jetzt ein bisschen eine Ausnahme, aber Spanien mit Girona. Das ist zumindest wieder mal ein bisschen was, wo du oftmals das Gefühl hast, eine Saison vermischt sich ein bisschen mit der anderen im europäischen Fußball, weil ich spiele ja oft einmal die gleichen gegeneinander und nein, ich will nicht, dass die Lösung die Super League ist, aber die Lösung ist eher, dass du für ausgeglichenere Meisterschaften vielleicht sorgst und so weiter. Tut das einfach gut. Und wenn man halt vielleicht, keine Ahnung, das Gedankenspiel anstellt, dass in ein paar Monaten Aston Villa sich, ich glaube, zur ersten Meisterschaft seit 1970 oder 81, glaube ich, feiert, wenn Leverkusen endgültig nicht mehr Vizekusen ist, wenn Girona das Wunder von Spanien passiert. Und wenn vielleicht, und das ist unsere letzte Liga, auf die wir vielleicht noch kurz schauen, der Meister vielleicht nicht Salzburg heißt, dann wäre das schon eine arge Rückrunde, die richtig viel zu bieten hätte.
Genau, oder? Richtig. Wir haben nämlich gesagt, wir werden alle großen Ligen machen. Sorry, Frankreich, aber jetzt ist Österreich dran.
Ja, Frankreich, glaube ich, haben es gerade Zeit. In Frankreich müssen sie sich gegenseitig, glaube ich,
auf Platz 1,
wieder knüppeln.
Ja, leider. Ja. Auf Platz 1 in Österreich, wenig überraschend, ist Salzburg mit 39 Punkten. Auf Platz 2 Sturm mit 37. Das ist natürlich noch 17 Runden echt.
Absolut. Und von jetzt kommt die Phase, wo dann erst durch 4 dividiert wird, plus 5 dazu, minus ein Alter vom Trainer, glaube ich.
Oder ja, ungefähr so, wie man halt Fahrenheit ausrechnet.
Fahrenheit, genau, wenn es Fahrenheit. Nein, aber ich glaube, das kommt jetzt an diese lustige Rechnung dann, nicht? Und dann ist halt die Frage, passiert es dann, dass wieder nach 2 Partien der ganze Spaß vorbei ist? Oder tatsächlich entwickelt sich sowas wie ein Meisterschaftsrennen, der vielleicht noch mal spannender ist als im letzten Jahr. Also das wäre ja interessant. Und, ich meine, so ehrlich muss man sein, es wird sich ausmachen, wenn du anschaust, du hast Hartberg und Klagenfurt auf Platz 4 und 5, Rapid und auf Platz 6, aber Rapid ist halt nicht konstant genug. Das heißt, du wirst irgendwo zwischen Salzburg, Sturm und LASK einpendeln. Der LASK, der ja, glaube ich, offensichtlich gerade wirklich Blut leckt, weil jetzt haben sie den Valon Berischer geholt.
Ex-Salzburg-Spieler.
Ja, und der, ich sage mal, wenn du, der hat jetzt Lazio in der Vita drinnen gehabt, dann war er jetzt noch irgendwo, der wird schon auch ordentlich abheben, vermute ich jetzt einmal. Das heißt, beim LASK denkt man größer oder ambitionierter. Also ich bin gespannt, auf wie festen Fundamenten das gebaut wird. Aber das kann eine spannende Rückrunde werden.
Man dem gegenüber steht natürlich die Salzburger Verhandeln, glaube ich, gerade mit dem Valentino Lazzaro.
Ist es so?
Ja, das heißt.
Als Trainer?
Nein, als Außenbracker natürlich. Irgendwann muss ja mal der Ulmer mal gehen.
Nein, der verlängert das nochmal.
Ja, vielleicht, ja. Also das heißt, die haben halt natürlich ein bisschen andere Möglichkeiten, muss man schon sagen. Aber ja, es wird die österreichische Liga immer attraktiver, weil Sturm hat sie jetzt gestern oder heute einen neuen Goalie geholt und der kommt von Liverpool. Ich meine, das ist zwar
der aber
nichtsdestotrotz, man sieht, die österreichische Liga ist zu Recht wieder ein bisschen mehr im Fokus des internationalen Fußballs. Ja, und hinten aus kann man nur sagen, ich glaube, es gab schon lange nicht mehr so eine schlechte Mannschaft wie Lustenau in der Bundesliga, oder?
Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, 3 Punkte jetzt da in der Hinrunde. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Muss spannend sein, wie du als Verein so ein Dings angehst, weil offensichtlich planst du nicht fix mit dem Klassenerhalt mehr. Ja. Aber wie du das als Trainer da angehst, das muss schon interessant sein. Ob du dann einfach nur mal sagst, schauen wir nur mehr auf die Rückrunde, bauen wir uns quasi eine Rückrundentabelle. So, blenden wir alles aus und schauen wir, dass wir in der Rückrundentabelle vielleicht zumindest. Ja, du bereitest alles vor für die nächste Saison.
So wie sehr wir uns über die Punkteteilung immer aufregen, in dem Fall macht es halt vielleicht tatsächlich nochmal spannend, weil wenn man das so anschaut, wenn es die Punkte da ist, gut, bei 1,5, bei Lustenau, aber die 3 Punkte da bleiben 1,5, das heißt 1 und zumindest aktuell, die Roll hat 11, das heißt, das wären 5. Ja. Und 1 und 5, das ist natürlich
klar, du spürst zweimal gegeneinander und das muss ja der Ansatz sein, weil
genau.
Die Frage ist halt, wie viel spricht halt für die, wenn du sagst, du hast 8 Tore geschossen und 40 gekriegt in 17 Partien und du hast kein 6 Mal gewonnen. Aber vielleicht kannst du, wie gesagt, wenn das Momentum stimmt.
Ich meine, zwei Sachen sind für mich heuer in der Bundesliga noch interessant in Österreich. Das eine ist eben, wer Meister wird. Das andere ist für mich aber auch, wer stabilisiert sich. Also gerade so Mannschaften wie Hartberg, die spielen vielleicht ein bisschen über die Verhältnisse. Da wird es interessant sein, wie die nächste Saison performen. Und dann die zwei großen Wiener Vereine natürlich. Jetzt weiß man eigentlich schon, dass es relativ sicher nächstes Jahr der GRK aufsteigen wird. Die sind ein anderes Kaliber als Lustenau. Ne? Das heißt, die werden eher auch gleich mal in der oberen Tabellenhälfte vermeintlich mitmischen werden. Der LASK, wie du schon gesagt hast, hat sowieso Ambitionen. Sturm und Salzburg werden auch eher oben mitspielen. Es wird enger.
Klagenfurt macht einen guten Job.
Klagenfurt macht einen super
Job. Seit Jahren jetzt unter Peter Backo, das musst du echt sagen. Also da denkt man natürlich auch größer in Klagenfurt, im Sinn von die Kern ja auch zu dieser SEH-Holding, wo ja auch Viktoria Berlin dazugehört und dieser Šibenik in Kroatien unten, also ja, Multi-Club, wenn du so willst. Und ja, also man hat das Gefühl, es entwickelt sich eine gute Leistungsdichte. Du hast so Clubs drinnen wie Blau-Weiß Linz, die ja absoluter Gewinn sind für die super Liga. Von der Infrastruktur her, der WAC, der so ein bisschen so dieses, müssen wir aufpassen, immer wenn wir in Österreich reden, kriegen wir immer so viele Hassmails, die zum Glück keine Hassmails sind, aber ich meine, wenn wir bashen, werden wir mal zurückgebasht. Aber der WAC, der ist aber ein bisschen so, ist wieder wie Augsburg. Was dich eigentlich wunderst, dass die noch immer in der Liga sind, aber sie sind immer noch da, weil sie immer noch fangen. Ja. Also du hast schon eine gute Leistungsdichte und du hast das Gefühl, es geht vieles in die richtige Richtung. Es fällt halt noch ganz oben, der Angriff auf Salzburg.
Ja, bin gespannt, wie es weitergeht.
Genau.
Für uns geht es jetzt auch weiter. Ich habe gesagt, wir weichen ein bisschen vom Skript ab. Ich würde jetzt ganz kurz die Nationalmannschaften-Formate machen, die nicht so spannend sind. Und dann mit der Champions League abschließen, weil das ist wieder auch interessant. Wir haben nächstes Jahr, oder jetzt muss man schon sagen, heuer, wir sind in 2024, den Interkontinentalpokal. Erklär mal das mal ganz kurz.
Ja, die FIFA ist draufgekommen, sie könnten noch irgendwas machen, damit sie noch Geld verdienen. Mhm. Jetzt haben sie kurzerhand die alte Club-WM umgeformt, indem es eine neue Club-WM gibt, aber gleichzeitig gibt es das, was die Club-WM eigentlich auch noch ist, zu sagen, es gibt einen weltbesten Clubverein noch einmal im Intercontinental Cup. Mhm. Da spielt der europäische Champions-League-Sieger,
der
Champions-League-Sieger, im Finale gegen einen der anderen Kontinentalsieger, Europa ist fix gesetzt fürs Finale.
Ja.
Und alle anderen spielen sich den anderen Finalplatz aus.
Okay.
Und ermitteln quasi, wer ist die beste Vereinsmannschaft. Um 6 Monate später dann, also das soll offensichtlich ein neues Format sein, das jetzt jedes Jahr passiert, dieser Intercontinental Cup.
Ganz wichtig, ja.
Um dann 6 Monate später in der FIFA Club WM, die aber dann, glaube ich, nur mehr alle 4 Jahre stattfinden wird, wieder zu ermitteln, wer ist der beste Verein auf der ganzen Welt. Nur dann in einem größeren Format, nämlich in 32 Teams, in den USA. Aber das haben wir aber in unserer Episode über Gianni Infantino ja schon drüber gesprochen, ist ja auch ein großes Ziel von Gianni, mehr Fußball in die Welt zu bringen und mehr Kohle damit zu verdienen.
Gott sei Dank, endlich, ja.
Na, und quasi, es gibt was Neues, wo du nicht genau weißt, warum es jetzt da ist und warum, was eigentlich das Ziel ist. Gut, in der UEFA haben wir dafür die Nations League. Und da nennt man das Ganze Intercontinental Cup.
Okay.
FIFA Intercontinental Cup.
Dann haben wir das jetzt auch gehört. Und weil du schon erwähnt hast, Nations League, das hakeln wir auch ganz kurz ab.
Da passiert irgendwas, aber ich weiß nicht genau, um was es geht, weil ich habe sowieso noch nicht verstanden, das Turnier.
Es gibt die Nations League, theoretisch kann man sich damit ja für die Europameisterschaft qualifizieren. Das funktioniert aber ganz kompliziert mit diesem Playoff-System, weswegen wir nach wie vor noch nicht genau wissen, wer jetzt bei der M2024 dabei ist. Genau. Und das ist jetzt auch das Stichwort für das nächste große Turnier.
Was erwartest du, Deutschland 24?
Kurz einmal zu den Hard Facts. Am 14. Juni geht's los mit einem Eröffnungsspiel in München. Das Turnier endet am 14. Juli, also genau einen Monat später, mit einem Finalspiel in Berlin. Dabei sein werden 24 Mannschaften, schon wie bei der letzten Europameisterschaft. Gespielt wird in 10 Städte, also alle ein bisschen größeren, bekannten Städte in Deutschland sind dabei. Was eben neu ist, ist, dass es diese Playoff-Plätze gibt. Das heißt, es gibt nur ein paar Mannschaften, die sich qualifizieren können. So auch in der Gruppe Österreichs. Die haben ja jetzt schon relativ schwierige Gruppen, obwohl nur zwei Gegner drinnen sind. Die zwei Gegner sind nämlich Frankreich und die Niederlande. Ja. Und dann wird es aber ein bisschen leichter, weil alle Gruppenzweiten qualifizieren sie. Und dann sogar noch die vier besten Gruppendritten.
Ist das so?
Ja.
Fühlt quasi jeder dann K.O.-Runde schon fast.
Ja, fühle jedenfalls. Ja. Also guter dritter Platz zahlt sich schon aus. Nichtsdestotrotz natürlich in einer Gruppe mit Frankreich und Niederlande ist es auch schwierig. Ich sage mal, du brauchst wahrscheinlich als Dritter dann auch vier Punkte oder so. Ja. Das heißt, es wird interessant, wer jetzt noch dazukommt, aber es wird sicher nicht allzu leicht. Ja, ja, das Finale, wie gesagt, ist in München. Die Deutschen sind für mich das große Fragezeichen, weil sie jetzt natürlich auch sehr, sehr lange kein offizielles Spiel gehabt haben, was ja immer der Nachteil ist des Austragungslandes, dass du zwar fix dabei bist, aber dass du halt keine Qualifikation spielst, entsprechend nicht so gut getestet wirst. Und ich sage mal so, die Weltmeisterschaft war alles andere als zufriedenstellend. Ja.
Ich bin vor allem gespannt, was es für die Person Julian Nagelsmann bedeuten wird. Also ich finde, die Deutschen haben die Angewohnheit, und ich werfe jetzt wirklich ganz bewusst alle in den Topf. Es ist mir natürlich klar, dass es mitunter differenzierter ist, das ist schon klar. Aber ich finde, es ist ganz oft diese deutsche Dynamik, dass du Einzelne extrem hoch jubelst. Und beim Julian Nagelsmann haben sie ja, der ist ja abgefeiert worden, Ende nie. Obwohl es eigentlich viele Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, okay, erstmal jung, gut, aber jung sein heißt nicht viel, aber er macht schon taktische Fehler. Mhm. Also er macht einfach auch Fehler. Und das Gleiche ist ja ähnlich Hansi Flick und so weiter. Ja. Und ich bin halt gespannt, ob dieser Komet Julian Nagelsmann, der jetzt eh schon relativ unsexy von den Bayern rauskomplimentiert worden ist, ob das jetzt ein Booster sein wird, die EM, bin ich sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ob der dann eher aufgrund seiner letzten jetzt da Monate und ein, zwei Jahre ist vielleicht eher wieder in die 1B-Liga absteigt, sagen wir mal so, der Trainer.
Ja,
also meine, jetzt ist er mal vorübergehend, glaube ich, der bestbezahlte Nationalteam-Trainer der Welt.
Schön für ihn,
für das, ja. Für das, also wenn du es auf Jahresgehalt rechnest.
Okay, ja, eh gut für ihn, ja. Der Trainer ist das eine, das andere ist natürlich die Mannschaft. Und jetzt hast du halt bei den Deutschen eine sehr unausgeglichene Mannschaft. Du hast extrem gute Spieler, die sehr alt sind. Du hast ein paar Junge, die super nachdrücken, wird, hast du vorher schon gesagt, zum Beispiel. Du hast aber vor allem auch diese Underperformers drinnen. Ja. Es gibt keinen wirklich, wirklich super guten Stürmer.
Definitiv nicht, nein.
Ich glaube, das Beste, was
Füllkrug ist nicht mehr.
Füllkrug, aber das Beste, was passieren kann, ist, dass der Timo Werner wieder zurück in Form findet. Ja. Das ist ein großes Fragezeichen. Genau als Service mit Kai Havertz, der ja letztens einmal Linksverteidiger gespielt hat, was natürlich heutzutage nichts heißt, weil man als Linksverteidiger oft ins Mittelfeld aufrückt und so weiter, aber schaut nicht so super aus. Du hast dann einen Neuer, der, wo man sich nicht ganz sicher sein kann, ist er noch der beste Goalie oder ist er vielleicht ein bisschen über dem Zenit und sollte nicht vielleicht woanders spielen. Aber ja.
Und das ist also sinnbildlich bei den Deutschen, diese ganze Tormann-Diskussion wird auch so extrem dogmatisch geführt. Manuel Neuer ist der beste Tormann der Welt. Ich weiß nicht, ob das nicht ist. Ich glaube nicht, dass er noch der beste Tormann der Welt ist. Weiß ich nicht.
Schwer zum Sagen.
Und man quasi, die Diskussion darf gar nicht eröffnet werden, oft einmal unter den Experten. Ob nicht vielleicht doch Marc-André Ter Stegen spielen sollte irgendwann einmal. Der Typ, der ist da seit, glaube ich, 9 oder 10 Jahren die Nummer 1 von Barca ist und einfach extrem gut ist. Manuel Neuer hat auch den Mythos, dass er so unfassbar gut am Ball ist. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Und mich kommt vor, die Deutschen, es geht dann so viel in dieser dogmatischen Diskussion verloren an potenzieller Reibungsfläche, die Mannschaft vielleicht echt immer brauchen könnte. Mhm. So hast du das Gefühl, es steht ja dann, denkt sie, wir machen ja das Richtige, wir sind nicht so gut.
Ja. Kommen wir zu den anderen Turnierfavoriten. Das sind natürlich, wie du vorher schon gesagt hast, England. Frankreich wird schon ein Wörtchen mitreden. Ich glaube, dass die Spanier auch immer einen sensationellen Kader haben werden. Und dann müssen wir eh schauen. Ja.
Es hat ja immer wieder die Geschichte gegeben, Österreich ist Geheimfavorit. Dann hat es halt die Auslosung gegeben, die so mittelcool jetzt da gelaufen ist.
Also Geheimfavorit sind es nicht mehr.
Jetzt sind es kein Geheimfavorit mehr, aber das ist tatsächlich. Also
sowohl Geheim als auch Favorit kann wegstrichen, muss man glaube ich in dem Fall sagen. Ich glaube, für Österreich wäre es eine super Leistung, wenn sie die Vorrunde überstehen.
Absolut.
Dann kann man der Mannschaft gratulieren, wenn sie in der Gruppe ausscheiden. Das kann auch sehr unglücklich passieren und das wäre wahrscheinlich auch okay. Ja. Die Engländer werden um einen Sieg spielen. Ich glaube, dass der Cristiano mit Portugal sich auch nochmal wissen will. Mhm. Und Das war es dann aber eigentlich auch schon. Den Italienern rechne ich eigentlich nichts. Da rechne ich mir nichts aus, ehrlich gesagt, ja.
Es war schon grauslich, wie, um jetzt nochmal zu Österreich zurückzukommen, wie dann man den David Alaba dann auf dem Rasen liegen hat gesehen, wie er sich da verletzt hat. Habe ich mir angeschaut, die Partie, und das war richtig, richtig bitter, weil klar, David Alaba ist Weltklasse, das heißt, weiß man schon seit vielen Jahren, aber er hat schon auf Nationalteam-Ebene, seit er die Kapitänsbinde trägt, schon ganz andere Dinge nochmal gemacht. Ja, ein ganz anderes Auftreten gehabt. Ja. Er hat halt lange Zeit davor, bevor er noch Kapitän war, einfach von seinem Namen David Alaba, und von, na, er war gut, braucht man nicht reden, aber er hat jetzt dann schon in den letzten ein, zwei Jahren nochmal ganz andere Leistung gezeigt, im Nationalteam, und wo hat das echt geführt, das ganze Team.
Ja, das,
und er hat das war schon
Elder Statesman im Fußball.
Er hat direkt, wirklich, ja. Er war absoluter Elder Statesman, ist er aber real, und das ist schon unfassbar bitter aus. Ja. Ich meine, klar, das musst du immer rechnen, das gehört leider zum Fußball dazu, dass solche Stars dann Turniere versäumen. Und es braucht halt echt ein medizinisches Wunder, dass er es schafft. Mhm. Weil ich glaube, es waren vom Zeitpunkt seiner Verletzung waren es genau 6 Monate bis zum Auftakt.
Ja, das wird nichts
werden. Und das ist halt nicht ausreichend.
Ja. Gut, das abschließende Format, das 2024 zumindest losgeht, ist das neue Champions League-Format.
Ja.
Erzähl uns das mal kurz.
Das wird spannend, weil es auf den ersten Blick verrückt klingt, aber andererseits auch irgendwie spannend. Mhm. Es wird einfach alles in den Topf geworfen. Es gibt wieder die nicht, also wir verabschieden uns von unseren alten 8x4 Gruppen.
Ja.
Es wird alles in eine Tabelle geworfen und du kriegst quasi nach einem Lostopf-System einfach Gegner zugelassen. Das heißt, du spielst nicht gegen jeden.
Okay.
Du spielst insgesamt 8 Partien. 4 daheim, 4 auswärts, aber auch gegen 8 verschiedene Gegner.
Okay.
Das heißt, du hast nicht mein Heimspiel gegen die und mein Rückspiel gegen die. Nein, du spielst 4-mal daheim gegen irgendwelche Gegner, 4-mal auswärts gegen irgendwelche Gegner, aus unterschiedlichen Lostöpfen.
Und es gibt nur A-Gruppen?
Und es gibt eine lange Liga und es wird alles in diese Liga hineingeworfen.
Aha.
Und nach diesen 8 Runden, die 8 besten Mannschaften qualifizieren sich automatisch fürs Achtelfinale.
Okay.
Und die Plätze 9 bis 24 spielen sie in einer weiteren K.O.-Runde die restlichen 8. Das ist wieder mal das klassische Preliminary Knockout, wie es so schön heißt,
ja.
Im Fußball-Renndeutsch, Englisch. Und die Plätze 9 bis 24 spielen sie dann quasi die restlichen Achtelfinalplätze aus und von dort weg ist es dann wieder üblich. Aber das heißt, weg von den 8x4 Gruppen, die gibt es nicht mehr. Es gibt eine große Liga, da sind alle drinnen und du kriegst je nach Lostopf unterschiedliche Qualitäten zugelost von Gegnern.
Ja.
Insgesamt 8 Vorrundenspiele, das heißt, es gibt schon mal mehr Spiele für die Vereine, dadurch mehr Kohle für die Vereine, es wird insgesamt mehr Kohle eingebuttert und alles in eine Liga hineingeflossen, die ersten 8 sind fix im Achtelfinale und 9 bis 24 spielen sie. Es klingt auf den ersten Blick auf jeden Fall so, dass du jetzt sagst, okay, ich verstehe es zumindest. Man kann es mal in 4-5 Sätzen erklären im Unterschied zur Nations League.
Genau, das Liga-Format ist gut zum Erklären, soweit habe ich das auch im Vorfeld recherchiert. Was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, ist, es werden sicher mehr Paarungen, das ist klar, weil du spielst nicht zweimal gegen den gleichen. Das heißt, du hast 8 einzigartige Partien. Wird das insgesamt, glaubst du, spannend oder weniger spannend?
Ich glaube, am Anfang hat es einmal den Benefit, dass man es noch nicht kennt und allein deswegen schon neugierig ist, wie es ist.
Ja.
Die Frage ist halt, ob es einmal so einen Peak gibt in der Aufmerksamkeit, weil du einfach wissen willst, wie ist es jetzt da, oder ob es wirklich nachhaltig irgendwas bringt. Vorstellen, im Moment kann ich mir nicht, du hast mehr Konstellationen einfach. Es spielen mehr Partien. Du hast nicht, keine Ahnung, es hat vielleicht auch mehr Spannung natürlich bis zum Schluss in der Gruppenphase, weil du einfach sagst, in so einem Format wird es dann schon darum gehen, wer schafft es in die ersten 8 Plätze gleich mal ein und so weiter.
Mhm.
Und vielleicht ist dann einfach mehr Spannung drinnen in der gesamten Gruppenphase,
also zum Schluss hin. Der große Benefit, den ich sehe, ist eigentlich der, dass sie die ganz großen Vereine vielleicht nach Spiel 4 noch nicht ausruhen können.
Genau.
So
genau.
Bisher war,
genau. Ja? Weil wenn du 4 Spiele gewonnen hast, ist das natürlich super.
Ja.
Nur wenn du die restlichen 4 Spiele runterlässt, wirst du aus den ersten 8 zumindest rausrutschen.
Mhm.
Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das einen Zweck erfüllen wird.
Das ist der Vorteil in sich. Der Nachteil in sich ist halt, dass wahrscheinlich schon so gelost wird und mit Töpfen halt vorsortiert wird, dass halt so Vorrundenpartien wie PSG gegen Real eher nicht passieren werden. Ne?
Das wird, aber du wirst sicher einen aus deinem Lostopf 1 rauskriegen, einen anderen Gurten zumindest.
Wohl?
Schätze jetzt einmal.
Okay.
Also wird für mich die Lostopf-Regel funktionieren irgendwie. Dass du sagst, okay, du kriegst zumindest einen aus einem anderen Topf. Aber schauen wir mal. Oder ob die ganze Topf wirklich nur 2 hat und so weiter. Aber das werden wir eh sehen.
Mhm.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, inwiefern es in der Berichterstattung neue Dynamiken schaffen wird oder ob es wirklich von der Wettbewerbsdynamik her auch was bringen wird. Mhm. Weil das kann ich mir noch nicht durchdenken. Also das okay. Bin ich gespannt auf das.
Du mehr Spiele hast, aber nicht mehr Spieltage, oder?
Weil Dienstag, doch, 8 Spiele.
Also Dienstag, Mittwoch wird gespielt, Donnerstag ist weiterhin die
Unterbewerbung. Genau, so habe ich es auch verstanden, genau.
Und gibt es mehr Ankickzeiten? Was war das?
Was man weiß ist, es geht glaube ich fix übers, also die Hinrunde ist nicht vor Weihnachten vorbei. Mhm. Das heißt, das Überwintern ist automatisch. Und das gilt ja auch für die Europa League und für die Conference League. Mhm. Das heißt, du überwinterst automatisch, weil die Vorrunde erst nach Weihnachten okay. beendet
also wird. Also Europa League und Conference League haben auch das gleiche
Neues. Habe ich zumindest gelesen.
Das heißt, eigentlich spielen dann ganz, ganz viele Mannschaften international,
genau. Ne? Genau. Erstens mal das und aber natürlich für kleinere Ligen wie für Österreich wird es noch schwieriger wieder werden für die Champions League. Ich meine, die Frage ist sowieso, wie viel natürliches Habitat ist überhaupt die Champions League für unsere österreichische Mannschaften, aber klar, Salzburg hat die Ambition dorthin.
Ist der Meister nächstes Jahr noch gesetzt?
Was man kommende Saison schon noch, aber dann die Saison drauf nicht.
Aber das heißt, die Salzburger, wenn sie Meister werden würden oder genau. Sturm oder wer auch immer.
Theoretisch hätten sie einmal in dieser komplett neuen Champions League einmal mitspielen.
Das wäre ja
und echt interessant. Und das Jahr darauf ist es dann nicht mehr der Fall. Mhm. Außer und vor allem, was ab dem Jahr darauf, wenn es so läuft, wie es läuft, und es läuft ja nicht gut international für die österreichische Liga, hast du dann auch keine fixen Gruppen oder Mitgliedschaften in den Turnieren mehr. Weil jetzt war es ja bei Sturm auch so, du verlierst die eine Qualifikation und irgendwas gewusst, spätestens in der Conference League birgst ein, weil du fix dabei bist.
Ja, okay.
Und das gibt es dann nicht mehr. Das heißt, du kannst dann auch wirklich ausscheiden und nichts haben.
Okay.
Wenn's nicht irgendwie das Auffangnetz.
Okay, und gleichzeitig, wenn du aber qualifizierst, überwinterst fix.
Ja. Okay. Fine. Und das heißt, die nächste Champions League wird richtig viel Kohle, nochmal mehr Kohle abwerfen. Und für denjenigen österreichischen Club, der jetzt Meister wird, kann das schon einmal ein Geldsegen werden.
Aber das heißt, alles in allem, das neue Champions League-Format wird so spannend werden, dass wir dem sicher eine eigene Folge nicht mehr widmen werden.
Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, muss ich sagen, also was das für eine neue Dynamik bringen wird. Und ich glaube, das kann die Spannung sehr aufrechterhalten, dass das nicht hast, die ersten zwei sind sowieso nach 4 Spieltagen, wie du sagst, beide mit, keine Ahnung, 12 und 10 Punkte oder was auch immer, keine Ahnung.
Ja.
Also das wird schon cool.
Ja, cool. Gut. Ich glaube, wir hätten den Start ins neue Jahr eingeläutet. In 14 Tagen geht's weiter. Bis dahin sagen wir schon mal Danke fürs Zuhören und ja, schaut jetzt das nächste Mal wieder ein, was heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.